Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 22. Er stieg von der Erhöhung herab und durchschritt den Saal, um nach dem Eingange zu gelangen. Derselbe Mann, welcher die Tür vorhin verschlossen hatte, öffnete ihm dieselbe und ließ ihn hinaus. Keiner der Anwesenden sprach ein Wort, obgleich sich alle jedenfalls in der außerordentlichsten Spannung befanden. Fritz hatte einen Platz gerade in der Mitte der einen Mauerseite gefunden. Es war ihm nicht wohl zumute, sollte er fliehen, jetzt, wo der Eingang geöffnet war? Er hätte draußen jedenfalls einen Kampf zu bestehen gehabt und wäre sicher von der ganzen Versammlung verfolgt worden. Übrigens war es ja noch gar nicht gewiss, dass diese Störung sich auf ihn bezog. Sie konnte ja eine ganz andere Veranlassung haben. Er beschloss also zu warten, dachte aber unterdessen nach, auf welche Weise er sich retten könne, wenn man wirklich entdeckt habe, dass sich ein fremder Eindringling im Saale befinde. Er musste sich sagen, dass der Eingang in diesem Falle ganz sicher verschlossen werde. Vielleicht aber blieb die Tür unverschlossen, durch welche die drei eingetreten waren, welche die Dirigenten dieser Zusammenkunft zu sein schienen. Wie aber diese Tür erreichen, ohne aufgehalten zu werden? Er blickte sich im Saale forschend um und machte eine Entdeckung, welche ihn mit innerer Freude erfüllte. Die vier Leuchter nämlich, welche den Raum erhellten, hingen an Schnuren, welche oben an der Decke hinliefen und sich dann an der Seitenmauer an einem Nagel vereinigten, welcher kaum drei Schritte von Fritz entfernt war. Das war ein höchst günstiger Umstand für ihn. Er schob sich also, während der alte Kapitän sich draußen von den Posten informieren ließ, ganz langsam an der Mauer hin, so dass man seine Absicht gar nicht bemerken konnte, und kam auch glücklich so zu stehen, dass er den Nagel mit einem schnellen Griff erreichen konnte. Ein anderer Umstand musste ihm ebenso günstig werden, nämlich der, dass die meisten Anwesenden gerade so wie er selbst mit blauen Blusen bekleidet waren. Da endlich trat der Alte wieder ein. Auf seinen Wink wurde die Tür sorgfältig wieder verschlossen und die beiden Posten, welche mit ihm eingetreten waren, pflanzten sich mit ihren Gewehren vor derselben auf. Er schritt auf das Podium zu und erklärte, als er auf demselben Platz genommen hatte: »Ich verlange, dass niemand seinen Platz verlässt. Es ist ein Verräter unter uns. Einer der Unserigen ist droben im Hofe meuchlings überfallen und so gewürgt worden, dass er die Besinnung verloren hat. Man hat ihn gefesselt und geknebelt und ihm die Maske abgenommen. Der Täter befindet sich unter uns. Denn im Gange ist die Zahl der Unserigen richtig gewesen, während am Tore einer zu viel gewesen ist.« Er machte eine Pause, welche von keinem Laute unterbrochen wurde, und fuhr dann fort: »Ich habe bisher Gründe gehabt, Vorkehrungen zu treffen, dass keiner von euch den anderen erkennt. Darum gebot ich, dass ein jeder in Maske erscheine. Diese Gründe bestehen auch heute noch. Ich kann also nicht verlangen, dass sich die Versammlung demaskiere, aber ich kenne einen jeden Einzelnen genau. Es mag einer nach dem anderen herbeikommen und hier bei mir seine Maske lüften. Der Verräter wird sicher entdeckt und unschädlich gemacht. Tretet in geordneten Reihen zusammen. Damit kein Irrtum entsteht, mag ein jeder seinen Nachbar beaufsichtigen, dass es dem Fremden nicht gelingt, sich unter diejenigen zu stellen, welche sich hier bei mir als Brüder ausgewiesen haben.« Infolge dieses Befehls entstand eine Bewegung im Saale, welche dem Deutschen Gelegenheit gab, seinen Vorsatz auszuführen. Während die Anwesenden sich Mühe gaben, in Reihe und Glied zu gelangen, erhob er mit einer gedankenschnellen Bewegung den Arm, ein kräftiger Ruck, und der Nagel fuhr aus der Wand. In demselben Augenblicke stürzten sämtliche vier Lampen von der Decke herab auf die Köpfe der sich darunter Befindenden. Die Lampen waren mit Petroleum gefüllt. Die Schirme und Zylinder zerbrachen auf den Köpfen. Das Öl ergoss sich über sie. Einer der Ballons explodierte. Da, wo dies geschah, zischte eine grelle Flamme empor, während übrigens tiefes Dunkel herrschte. Diese Flamme ergriff die Kleider der Verletzten. Angstvolle Rufe erschollen, eine ungeheure Verwirrung entstand. Mit den geordneten Reihen war es aus. »Sauvez qui peut, rette sich wer kann«, riefen 100 Stimmen. Bei der Menge der Anwesenden standen diese dicht gedrängt. Diejenigen von ihnen, deren Kleider in Brand geraten waren, brüllten vor Angst und Schmerz. Die anderen suchten, aus ihrer Nähe zu kommen, um nicht auch von der Flamme ergriffen zu werden. Man drängte nach der Tür. Der Kapitän sah ein, dass Mord und Totschlag entstehen werde, wenn er die Versammlung zwinge, hier zu bleiben. Er rief also dem Posten zu: »Öffnet den Eingang, rasch, rasch, der Verräter mag lieber entkommen.« Die Tür wurde aufgeschlossen und nun entstand ein förmliches Gebalge, da ein jeder der Erste sein wollte, welcher der Gefahr entrann. Nur einige wenige Besonnene drängten sich zu den Brennenden, um ihnen beizustehen und womöglich die Flammen zu löschen. Fritz hatte zunächst die Absicht gehabt, sich, sobald die Lampen stürzten, nach der Tür zu retirieren, durch welche der Alte eingetreten war. Er wusste zwar nicht, wohin sie führte, aber sie gewährte wenigstens die Hoffnung auf irgendeinen Rettungsweg. Er gab aber natürlich die Absicht sofort auf, als er den Befehl des Alten hörte, die Tür zu öffnen. Da war ja nun alles gut, da war ja nun jede Gefahr vorüber. Er schloss sich also denen an, welche die Kraft ihrer Ellenbogen in Anwendung brachten, um rasch aus dem Saale zu kommen. Der Kapitän hatte kaum den soeben erwähnten Befehl gegeben, so erhob sich der eine seiner Begleiter und sagte im Tone des Vorwurfs: »Aber den Menschen sollten Sie auf keinen Fall entkommen lassen.« Es war die Stimme des Grafen Rallion, welcher heute mit Lemarche nach Autry gekommen war. Der dritte war sein Sohn, der Oberst. Die grauen Schnurrbartspitzen des Kapitäns zogen sich in die Höhe, so dass man sein gelbes Gebiss sehen konnte. »Keine Sorge«, antwortete er, »folgen Sie mir rasch, meine Herren.« Er sprang vom Podium und zu der hinteren Tür hinaus. Die anderen beiden folgten. Die Tür wurde verschlossen. Hinter ihr lief ein Gang weiter fort, aber es führte auch eine schmale Treppe empor. In einer Nische stand eine Lampe. Der Kapitän ergriff sie und eilte die Treppe hinauf. Sie führte zu einer Steinplatte, welche der Alte zur Seite schob. Beim Scheine des Lichtes sahen die beiden Rallions, dass sie sich in einem öden Gemache befanden, welches drei Fenster hatte, welche aber ohne Glas und Rahmen waren. Der Kapitän blies die Lampe aus und sagte: »Rasch durch das Fenster hinaus in den Hof und nach dem Tore. Wir kommen eher als die anderen. Ich habe ein besonderes Passwort für den Ausgang. Es heißt Bonaparte. Jeder, welcher fort will, muss es sagen. Wer es nicht weiß, ist der Mann. Damit es schneller geht, helfen Sie mir beide.« Ein Sprung durch das nicht sehr hoch liegende Fenster brachte sie auf den Hof, und eben als die ersten der Verschworenen aus dem Turme traten, hatten die drei das Tor erreicht, wo sie sofort Posto fassten. »Halt«, rief der Alte den herbeiströmenden Menschen entgegen, »ein jeder hat das Ausgangswort einem von uns dreien zu sagen, aber so leise, dass es der Spion nicht hören kann. So fangen wir ihn doch, vorwärts!« Fritz befand sich unter den Vordersten. Wäre er jetzt umgekehrt, so hätte er Verdacht erweckt. Man hätte ihn sicher sogleich ergriffen. Er griff in die Tasche, zog sein Messer und ließ sich von den hinter ihm Stehenden ganz willig vorwärts schieben. Bereits hatten mehrere das Passwort gesagt und also gehen dürfen. Da kam er vor den alten Rallion zu stehen. Er wollte sich an diesem vorüberdrängen, aber der Graf fasste ihn. »Halt, Mann, das Wort«, gebot er. Fritz beugte sich an sein Ohr, als ob er es ihm zuflüstern wollte, versuchte aber dabei, sich durch einen raschen Ruck loszureißen. Der Graf jedoch hatte Verdacht gefasst, hielt ihn bei der Bluse fest und rief: »Das ist er! Haltet ihn! Haltet ihn!« Sein Sohn, der Oberst, streckte sofort beide Hände nach Fritz aus, ließ sie aber mit einem lauten Aufschrei sinken, denn das Messer des Deutschen war ihm quer über das Gesicht gefahren. Ein Stich in die Hand des Grafen zwang diesen, die Bluse fahren zu lassen, und somit war Fritz frei. Obgleich sich die Hände aller nach ihm ausstreckten, gelang es doch keinem, ihn wieder zu fassen. Er sprang davon und in den Wald hinein.
»Ihm nach!«
kommandierte der alte Kapitän. Jetzt war vom Passworte keine Rede mehr, denn alles stürmte durch das Tor und dem Flüchtigen nach. Dieser aber hatte nicht die mindeste Angst vor seinen Verfolgern. Es galt nur, seinen Kräutersack in Sicherheit zu bringen, denn fand man diesen, so konnte leicht erraten werden, wer der Spion gewesen sei. Er sprang also mit weiten Sätzen an der Mauer hin und dann unter die Bäume hinüber, riss den Sack unter der Buche hervor und eilte noch einige Schritte tiefer in den Wald hinein. Dann aber sagte er sich, dass jedes Geräusch die Franzosen auf seine Fährte bringen müsse. Er kroch also in ein vor ihm liegendes Dickicht hinein und verhielt sich da ganz ruhig. Er hörte die Schritte der Verfolger und ihre Rufe. Einige Male war man ihm ziemlich nahe, bald aber lag der Wald in ununterbrochener Ruhe da. Doch war er vorsichtig genug, an seiner Stelle liegen zu bleiben. Er legte sich den Sack unter den Kopf, streckte sich so bequem, als die Sträucher es gestatteten, aus und dachte, seine Lage überdenkend. »Wo bin ich? Was für ein altes Gemäuer ist diese Ruine? Das muss ich wissen. Wenn ich ausreiße und fortlaufe, bis ich aus dem Wald herauskomme, weiß ich dann nicht, wo ich gewesen bin. Darum bleibe ich liegen bis morgen früh und sehe mir das Ding bei Tageslicht an.« Er atmete einige Male tief auf und fuhr dann fort. »Es war eine verteufelte Suppe, die ich mir da eingebrockt habe. Ich glaube sicher, diese Kerls wären mir ans Leben gegangen. Und was habe ich davon?« »Nichts, gar nichts. Der Alte hatte ja kaum die Rede angefangen. Hätte er sie vollenden können, so wüsste ich, was man eigentlich bezweckt. Das ist dumm, sehr dumm. Wer muss nur der alte Schnurrbart sein? Zwei sind verwundet, der eine in die Hand und der andere über das Gesicht herüber. Auf diese Weise kann ich ihn wiedererkennen. In die Brust wollte ich nicht stechen, denn ein Menschenleben schont man so lange, als es nur immer geht.« Müller hatte während des ganzen Tages an den Maler denken müssen, der so unvorsichtig gewesen war, sich nach dem Rittmeister von Königsau zu erkundigen. Er hatte am Nachmittag mit Alexander einen Spaziergang gemacht und dann sein Abendessen allein auf seinem Zimmer verzehrt. Als dieses geschehen war, verlöschte er seine Lampe und wartete. Er wusste, dass der alte Kapitän mit den beiden Rallions ausgegangen war und wollte ihre Zurückkunft vorüberlassen, ehe er ausführte, was er sich vorgenommen hatte. Denn es galt, von dem Alten nicht überrascht zu werden. Es verging die Zeit und er wurde unruhig. Der Kapitän war mit seinen Begleitern nach dem Eisenwerke gegangen. Die dort festgesetzte Arbeitszeit war bereits verflossen und er konnte von seinem Fenster aus sehen, dass man alle Lichter verlöscht hatte. Wo blieben die drei Männer? Jedenfalls hatten sie die heimlichen Niederlagen aufgesucht, um sie einer Inspektion zu unterwerfen. Wo befanden sich diese Niederlagen? Es gehörte zur Aufgabe Müllers, dies ausfindig zu machen. Aber konnte er es entdecken, wenn er hier sitzen blieb, um ihre Rückkehr zu erwarten? War es nicht vielleicht besser, in den geheimen Gang einzudringen, in welchem sie sich befanden? Übrigens hatte er sich vorgenommen, den Maler zu belauschen. Er kannte ja die Einrichtung des Zimmers, welches dieser bewohnte. Er hatte ja den Alten als Mörder des Fabrikdirektors beobachtet. Vielleicht war es möglich, über die Person und die Absichten dieses sogenannten Herrn Haller etwas Näheres in Erfahrung zu bringen. Wartete er noch länger, so ging dieser vielleicht schlafen und dann war nichts zu erlangen. Er erhob sich also von seinem Sitze, auf welchem er still und im Dunkeln gesessen hatte, und lauschte zum Fenster hinaus. Es herrschte überall die größte Ruhe und Stille. Er wagte es also, seinen Gang anzutreten. Er traf dieselben Vorbereitungen wie vorher. Er legte den Buckel ab, verkleidete sich und steckte die beiden Revolver und die Blendlaterne in die Tasche. Dann stieg er zum Fenster hinaus, glitt über das Dach und kletterte am Blitzableiter hinab. Als er am Zimmer des Alten vorüberkam, war es in demselben vollständig dunkel.